Es ist schön, bei euch zu sein. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ihr habt schon gehört, ich komme aus Niederramstadt, wohne da und bin dort in der LKG angestellt. Bisher war ich auch nur in Mühltal, habe da auch schon mal woanders ausgeholfen. Jetzt ist es schön, mal aus Mühltal noch rauszukommen, in den nächsten Ort sogar rein und da auch noch Geschwister vorzufinden, die einen einladen. Und ich freue mich auf die Gemeinschaft mit euch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben auch noch ein Loch im Predigtplan, können wir ja nachher nochmal drüber reden. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was ihr da vorne seht. Also ich unterstelle euch jetzt mal allen, dass ich euch mit Du anreden darf. Falls es nicht der Fall sein sollte, dann schreit danach irgendwie und sagt, nee. Aber solange bleiben wir mal beim Du. Das ist so eine kleine Salzlampe. Erkennt man es? Wahrscheinlich nicht so arg, geht so. So dieses Format, wo man so ein Teelicht reinstellen kann. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Formate, die bis hier diese Größe irgendwo gehen. Und manche Leute sagen solchen Salzlampen eine wahnsinnige Wirkung nach. Also da wird man schon fast Superman, wenn man die irgendwo im Schlafzimmer stehen hat. Und andere wiederum sagen so ein Quatsch. Also das Ding kann doch überhaupt nichts. Da kann ich mir auch ein rohes Ei ins Zimmer legen und habe genauso viel davon. Also da sind die Diskussionsforen im Internet auch voll darüber, ob das jetzt was taugt oder nicht und ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Da darf jeder selber entscheiden. Unbestritten ist allerdings, dass Salz als solches eine sehr positive Wirkung auf Menschen hat. Auch Licht ist sehr positiv für uns als Menschen. Wir wissen zum Beispiel vom Sonnenlicht, dass wir es brauchen, damit unser Körper Serotonin herstellen kann. Was ist denn jetzt auch das? Das ist ein körpereigenes Glückshormon. Deswegen geht es uns im Sommer tendenziell besser als im Winter, weil nur wenn Sonnenlicht da ist, kann der Körper dieses Serotonin herstellen. Gleiches gilt für Vitamin D. Es ist so gerade völlig in Mode, Vitamin D en masse in sich reinzuschütten, weil der Körper das selber nur herstellen kann, wenn er Sonnenlicht hat. Wenn man irgendwo in einem vernebelten Tal ist, wo man 2 Stunden Sonne im Winter nur abbekommt, dann funktioniert es nicht wirklich gut. Und Salz bewirkt auch viel mehr, als dass nur das Essen lecker schmeckt. Anfang des Jahres, das ist so der Klassiker, wenn man umzieht, wir sind noch nicht so ewig lange in Niederramstadt, dass man erstmal krank wird. Und wir haben das auch in vollen Zügen ausgekostet. Wir waren so immer abwechselnd krank, 3-4 Monate lang immer jeder irgendwie mal krank. Und meine Jungs haben das von mir bekommen, dass ich an den Bronchien relativ anfällig bin und dann husten muss. Also meine Frau kann das auch gut, aber gut. Und meine Frau ist dann mit den Jungs in eine Salzgrotte gegangen. Da in der Nähe von Pfungstadt gibt es so eine kleine Salzgrotte, schön überschaubar gut. Und wir haben wirklich gemerkt, es bringt was, dass die da hingegangen sind. Die haben zwar dort gehustet, wie die Blöden, als sie in der Salzgrotte drin waren, aber danach ging es ihnen besser. War sogar einmal so arg, dass unser Großer mal so alles rausgelassen hat, was er in sich hatte. Aber danach ging es ihm wirklich besser. Also es hat wirklich einen tollen Effekt gehabt. Jetzt sind wir aber natürlich nicht da, um einen Gesundheitsvortrag zu hören. Ich verkaufe auch keine Salzlampen. Und doch sollen Salz und Licht das Thema von heute eben sein. Denn Jesus spricht seinen Jüngern in der Bergpredigt folgende Verse zu. Und ich hoffe, dass ihr es so ein bisschen auch lesen könnt. Ich kann mich schlecht unsichtbar machen, aber. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz geschmacklos wurde, mit was soll gesalzen werden? Es taugt nicht mehr länger, außer dass man es hinauswirft, um es von den Menschen zertreten zu lassen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann sich nicht verstecken. Sie zünden auch kein Licht an und stellen es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, und es leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Ihr seid das Salz der Erde. So sagt es Jesus zu seinen Jüngern. Also er sagt nicht, also es kommt der Zeitpunkt irgendwann mal, da werdet ihr Salz sein. Er sagt auch nicht, jetzt strengt euch gefälligst mal an, dass ihr Salz seid. Nein, er sagt ihnen, ihr seid es bereits. Und er sagt ihnen damit indirekt auch, niemand anderes als ihr sei dieses Salz. Aber was meint Jesus damit? Was will er denn seinen Jüngern damit mitgeben? Und dazu müssen wir uns mal ein Bild verschaffen, was Salz zur Zeit von Jesus bedeutet hat, wie das ausgesehen hat, was man damit gemacht hat. Wenn wir heute Salz brauchen, dann gehen wir in den Supermarkt. Supermarkt unserer Wahl, da gibt es ja verschiedene Vorlieben, aber überall haben die Salz. Und es ist dieses feinkörnige, weiße Zeugs, nicht zu verwechseln mit Zucker, das kann verheerende Folgen haben. Aber damals war das anders. Man hat dieses Salz, so meistens aus dem Toten Meer, da wo das Wasser verdampft ist, an den Rändern vom Toten Meer, konnte man das praktisch ernten. Jetzt hatte das allerdings nicht so einen sehr hohen Reinheitsgrad. Da waren viele Verunreinigungen mit drin. Da waren viele Mineralien drin, zum Beispiel auch Gips war da drin, also es hat dann wahrscheinlich geknirscht, auch beim Beißen. Und auch Pflanzenreste, klar, Teich, totes Meer und so. Das heißt, es war also alles andere als rein und deshalb musste es auch gut gelagert werden, schnell verbraucht werden, damit es überhaupt eine salzende Wirkung hatte. Wenn nämlich man das schlecht gelagert hat, dann kam die Luftfeuchtigkeit und hat dieses Salz im Prinzip ausgewaschen. Und dann ist nur noch Gips und Pflanzenreste übrig geblieben. Salz wurde natürlich auch zum Würzen von Speisen verwendet. Nicht nur das, aber eben auch. Was man auch damit gemacht hat, war, Sachen länger haltbar zu machen. Pökeln, das kennt man ja heute jetzt nicht mehr unbedingt so aus dem Alltag, vom Hörensagen. Also schön Sachen mit Salz einreiben, bleibt fast unendlich haltbar. Wird zwar hart wie Stein, aber es ist lange haltbar. Salz hat man auch zur Desinfektion benutzt. Man hat Wunden gesäubert und was ich gelesen habe, was ich auch sehr spannend fand, wäre mal spannend gewesen, wie das dann in der Praxis ausgesehen hat. Man hat frischgeborene Kinder mit Salz eingerieben. So lecker Panade obendrauf. Okay. Und schließlich wurde das auch noch als Brauch durch das Gesetz des Mose gemacht, dass man alle Speiseopfer hat man mit Salz versehen. Alle Speiseopfer, es ist ein kleiner Teil der ganzen Opferriten, die man damals hatte. Die Speiseopfer, da war Salz gefordert, es musste drin sein. Und ein Teil von diesem Speiseopfer, oder der Großteil wurde verbrannt, und ein kleiner Teil durften die Priester essen. Jetzt haben wir mal so einen kleinen Blumenstrauß an Bedeutung, was denn Salz und Licht alles sind, beziehungsweise was das Salz jetzt am Anfang mal ist. Was wollte Jesus damit sagen? Seid ihr dafür da, das Fleisch dieser Welt zu pökeln? Oder seid ihr dafür da, die Neugeborenen mit Salz einzuschmieren? Und ich glaube, dass dieses Speiseopfer, was ich zum Schluss gesagt habe, ein sehr guter Ansatzpunkt ist, um zu verstehen, was Jesus damals gemeint hat. Dieses Opfer, das wurde zum Großteil verbrannt, das habe ich schon gesagt. Und dieser Verbrennungsprozess, der hat dann einen Rauch natürlich produziert und dieser Rauch, der sollte in den Himmel steigen und der sollte praktisch in Gottes Nase kommen, dass dieser Geruch Gott erfreut. Das heißt also, das Speiseopfer war jetzt nicht als Sündopfer da, also das darf man nicht verwechseln, sondern es war da, um Gott Freude zu machen. Dieses Sündopfer, das steht alleine Jesus zu. Da können wir nicht sagen, wir sind jetzt Teil dieses Sündopfers geworden. Nein, um das geht's nicht. Jesus ist das einzige Sündopfer, was wirklich Bestand hat und Sinn macht. Aber die Jünger, sagt Jesus praktisch, sind Teil dieses Opfers geworden, das Gott erfreuen soll. Ihr seid Teil dieses Speiseopfers, das verbrannt wird und Gott Freude machen soll. Jetzt ist die Frage, warum denn nur Teil des Opfers? Warum hat denn Jesus nicht gesagt, ihr seid das Speiseopfer dieser Welt? Hätte er auch sagen können. Und ich denke, dass es zum einen gar nicht geht. Ich glaube, als Jünger kann man gar nicht ohne Gottes Hilfe zum Opfer werden. Wir sind viel zu egoistisch, wir sind viel zu selbstsüchtig, als dass uns das möglich wäre. Erst durch den Heiligen Geist in uns bekommen wir ein Anliegen, zu einem Opfer zu werden. Dass wir unsere Leiber hingeben. Dass wir, was wir haben, was wir besitzen an Zeit, an Fähigkeiten, an Geld, dass wir das auch Gott hingeben, opfern. Wer würde das denn sonst freiwillig machen? Für einen Gott, den man gar nicht sehen kann? Wer würde freiwillig auf diese Dinge der Welt verzichten, wo jeder danach hechelt, wenn er nicht das Bedürfnis hätte, durch den Heiligen Geist dazu? Und zum anderen betont Jesus auch damit nochmal die anderen Eigenschaften des Salzes. Zum Beispiel fällt es natürlich in Speisen auf. Das weiß jeder, der schon mal eine versalzene Suppe oder einen Eintopf gegessen hat. Salz fällt auf. Das kann man schlecht, oder das kann man gar nicht, wenn es versalzen ist, da irgendwie was rückgängig machen. Das funktioniert einfach nicht. Salz fällt auf. Und es konserviert. Es schützt vor Verwesung. Es hilft, Wunden zu reinigen und hilft, vor Entzündungen zu schützen. Und wenn wir jetzt mal so diesen Blumenstrauß zusammennehmen an Bedeutung, dann wird so ganz langsam klar, was Jesus damit eigentlich sagen wollte und gemeint hat. Die Jünger sind deshalb Salz der Erde, weil sie sich in dieser Welt als Opfer hingeben. Weil sie durch den Heiligen Geist befähigt werden, eben nicht mehr diesen Dingen der Welt hinterher zu jagen, wie sonst alle tun. Sie sind deshalb Salz der Erde, weil sie die Lehren von Jesus bewahren, beschützen. Sie sind Salz, weil sie in der Welt durch ihre Salzkraft auffallen, weil sie wahrgenommen werden und weil sie einen guten Geschmack in dieser Welt abgeben. Und weil auch wir heute Jünger Jesu sind, gelten diese Worte auch uns. Auch wir, könnte Jesus jetzt zu uns sagen, wir sind das Salz der Welt. Auch wir sollen heutzutage Opfer sein. Petrus hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Wörtlich steht hier, dass wir geistgewirkte Opfer bringen sollen. Opfer, die für Gott angenehm sind. Und hier ist die Parallele zu diesem Speiseopfer. Es klingt total dieses Speiseopfer an, in dem, was hier Petrus sagt. Und diese geistgewirkten Opfer, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, sind dann eben Zeit, Geld, Gaben, sogar die Pläne für mein Leben. Es war interessant, wir haben eine Praktikantin seit Anfang September. Und in ihrer Vorstellung hat sie erzählt, dass sie als Erzieherin, also in ihrem Beruf, nach Wales gegangen ist, dort für ein halbes Jahr war und dann natürlich schon Pläne für ihr Leben hatte, wie es danach weitergehen sollte. Und sie hat aber Gott in dieser Zeit auch gefragt, ob das okay ist oder ob Gott vielleicht einen anderen Plan für sie hat. Und Gott hat sie in dieser Zeit aufgefordert, ihren Beruf fahren zu lassen, sein zu lassen, ihre Pläne komplett abzuändern und sich für ihn in den hauptamtlichen Dienst reinzubegeben. Das war natürlich nichts, wo es so funktioniert hat. Da hat er an ihr gearbeitet. Aber das ist genau so ein Punkt, das war die Woche, bevor ich die Predigt in Niederramstadt gehalten hatte, es hat perfekt gepasst, weil es genau so ein Beispiel war, Opfer zu bringen, sein Leben hinzugeben, eben nicht nur Geld, was man irgendwo hintut, oder sich zu engagieren irgendwo, sondern diese Bereitschaft, wirklich seine eigenen Pläne fürs Leben, seine eigenen Gedanken, die man hat, sein zu lassen, zu opfern und das anzunehmen, was Gott für einen vorgesehen hat. Denn wir müssen uns ja mal überlegen, diese ganzen Ressourcen wie Zeit, Geld oder Gaben, die sind uns ja von Gott geschenkt worden. Das ist nichts, was wir uns erarbeitet haben, sondern es wird uns von Gott geschenkt. Und deshalb kann er uns auch auffordern, ihm davon zu opfern. Und dabei geht es ja gar nicht darum, dass wir so viel geben und geben und geben und geben, dass wir selbst gar nichts mehr haben. Das wäre ja Quatsch. Das ist nie in Gottes Interesse. Denn auch beim Speiseopfer wurde nur der Großteil verbrannt. Nicht alles. Ein Teil davon war eben für den Priester gedacht, dass er sich davon ernähren kann. Und die Frage ist, wo du deine Zeit opferst, wo du dein Geld opferst, wo du deine Gaben opferst und vielleicht sogar deine Pläne für das Leben. Wo treibt der Geist Gottes dich, mehr zu geben, als du es jetzt von dir aus tun würdest? Oder hältst du vielleicht dann doch Dinge zurück, die du für dich haben möchtest? Bist du vielleicht bereit, etwas von deinem Geld zu geben, aber nicht von deiner Zeit? Oder bist du bereit, was von deinen Gaben zu geben, aber dein Geld ist für dich? Wir müssen uns bewusst machen, dass Gott wirklich nur das Beste als Opfer akzeptiert. Das geht durch alle Opfer durch. Gott will immer nur das Beste. Gott will kein Abfallprodukt von irgendwas haben. Wenn du ihm nur dein Abfallprodukt als Opfer gibst, dein Abfallprodukt als Zeit, an Geld, an Gaben, dann ist es kein Opfer, das Gott gefällt. Dann ist es kein Wohlgeruch, der sich schön in seiner Nase anfühlt. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, konkret zu überlegen, welches Opfer er von dir haben möchte. Wo er dich auffordert, wo er dich treibt, was zu geben. Das muss ja jetzt nichts spektakulär Großes sein. Aber wo sagt Gottes Geist dir was? Da möchte ich ein Opfer von dir haben. Und wenn du diese Opfer dann bringst, dann bist du Salz dieser Erde. Ein Salz, das in dieser Welt total positiv auffällt. Dann lebst du so, wie Jesus sich das für seine Jünger wünscht. Und damit wirst du dann auch ganz automatisch seine Lehren weitertragen, bewahren, weitergeben. Dann wird die Welt merken, dass ihr was total Entscheidendes, sogar das Entscheidende in ihrem Leben fehlt. Bin jetzt ein bisschen falsch, gell? Ja. Eins hinten dran. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist die zweite Aussage, die Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt auch hier wieder nicht, also irgendwann werdet ihr mal Licht sein, jetzt habt noch mal ein bisschen Geduld und dann kommt es irgendwann. Oder strengt euch an, ihr seid so müde Funzeln, macht euch mal richtig hell. Das steht nicht da. Sondern er sagt, ihr seid es. Sie leuchten bereits in dieser Welt. Und dann bringt Jesus ein Beispiel, wie eine Stadt auf dem Berge es tut. Das sieht man jetzt natürlich relativ schlecht, also das sollen hier Berge sein und da die Lichter. Das erkennt man schon von ganz Weitem. Da muss man nicht nah hingehen, sondern das erkennt man schon von Weitem. Wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, hatte Jesus wirklich Jerusalem auch im Hinterkopf, was er so auf einem Bergrücken eben liegt, wo man von Weitem die Lichter sehen konnte. Natürlich gab es noch keine Straßenlaternen, aber die Feuer der Stadt, die in der Stadt waren, die vielleicht auf der Stadtmauer obendrauf angezündet wurden oder davor, die konnte man aus der Ferne schon sehen. Und dann konnte man sich an diesen Lichtern eben orientieren. Wenn man unterwegs war, wenn man Reisender war, und dort wird es ja schlagartig 6:30 dunkel, nichts mit Dämmerung und so, das ist 5 Minuten, zack, und dann ist dunkel. Wenn man da nicht rechtzeitig in der Stadt war, boah, da hat man nichts mehr gesehen. Aber man konnte sich an diesen Lichtern orientieren, der Stadt. Und dieses Licht von einer Stadt, das kann man nicht verstecken. Also kann man keine große Wand davor bauen oder so, dass diese Lichter nicht erkannt werden. Dieser Schein ist kilometerweit zu sehen. Das macht keinen Sinn. Genauso wenig wie es Sinn macht, eine Lampe in einem Raum abdecken zu wollen. Das geht zwar, aber was macht das für einen Sinn? Jesus meint hier wahrscheinlich eine mit Öl gefüllte Lampe aus Ton. Naja, erkennt man so ein bisschen, gell? Das war damals so die Zimmerlampe im Prinzip, um die Räume zu erhellen, dass man in der Dunkelheit noch ein bisschen was sehen könnte. Und so eine kleine Lampe, die hätte man leicht mit einem Scheffel, also mit einer Schüssel im Prinzip, hätte man die abdecken können. Da hätte man nichts mehr gesehen. Aber macht das einen Sinn? Wird irgendein normal denkender Mensch sowas machen? Nie im Leben. Eine Lampe ist dazu da, um Licht zu spenden. Man stellt sie auf einen Leuchter, möglichst hoch erhoben, dass die Lichtausbeute für den Raum optimal ist. Und es ist interessant, Jesus stellt uns 2 verschiedene Lichter vor. Einmal ein großes Licht, was weithin strahlt, was von ganz vielen Menschen wahrgenommen werden kann, und ein kleines Licht, das so in überschaubarem Rahmen strahlt. Das sind die 2 Dimensionen, die Jesus im letzten Vers unseres Textes meint, als er sagt, ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Unser Licht, was wir abstrahlen sollen, das sind unsere guten Werke. Die Werke, die wir für Gott tun, um ihn zu verherrlichen. Das sind die Opfer, die uns ja letztendlich zum Salz dieser Erde machen. Sie sollen vor den Menschen dieser Welt leuchten. Sie sollen zum einen leuchten wie so ein großes Licht auf einem Berg, sodass alle Menschen es wirklich sehen können. Und da sind wir als ganze Christenheit letztendlich gefragt. Da sind wir als Gemeinde in Niederramstadt gefragt. Und da seid auch ihr, liebe Geschwister, in Oberramstadt gefragt und drumherum. Wo kann man uns denn als Gesamtheit der Christen erkennen? Wo kann man uns bemerken in dieser Welt? Und klar, ein ganz klassisches Beispiel ist das, wie wir uns sozial engagieren. Wie wir mit den Armen, mit den Kranken, mit den trauernden und benachteiligten Menschen dieser Welt umgehen. Wo wir ihnen helfen, wo wir für sie da sind. Wofür seid ihr als EFG Oberramstadt bekannt? Was sagen die Leute über euch, wenn sie über euch reden? Wo scheint ihr in diese Welt hinein? Wo scheinen wir als Christen in Hessen, in Deutschland, auf der Welt? Wo scheinen wir hinein? Wo kann man uns wahrnehmen? Und zum anderen sollen wir aber auch Licht in unserer unmittelbaren Umgebung sein, in unseren vier Wänden, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld. Unsere Umgebung soll auch unsere guten Werke wahrnehmen können. Sie sollen leuchten vor ihnen, sie sollen klar erkennbar sein. Und das alles dient dazu, dass Menschen dieser Welt sich an uns als Christen orientieren können. Es geht nicht darum, dass sie unsere guten Werke bestaunen können und sagen, ach, die Christen, das ist ja ein tolles Volk, Wahnsinn. Das geht überhaupt gar nicht. Sondern es geht darum, dass die Menschen durch uns in dieser Welt Christus erkennen können, auf den wir hinweisen. Christen sind Orientierungspunkte, die den Menschen den Weg zu Christus zeigen sollen. Und es stellt sich mir natürlich die Frage, mir ganz persönlich, Christian Emde, ob Jesus sich da bei mir nicht vielleicht irgendwie vertan hat. Also ob er irgendwie nicht jetzt so in Klammer schreiben müssen, ihr seid das Licht der Welt, aber Christian Emde, ja, der halt nicht so arg. Ob er mir da nicht ein bisschen viel zutraut. Also, wenn ich ehrlich bin, wie fühle ich mich denn? Dann fühle ich mich vielleicht wie so ein kleines Salzkörnchen in so einer riesen Gulaschkanone. Oder ich fühle mich, das kennt ihr bestimmt auch, wie so eine Mini-Taschenlampe, wo die Batterie schon fast leer ist und man will irgendwie schauen, dass ein Fußballfeld erhellt wird. So ungefähr komme ich mir vor. Ich fühle mich nicht wie eine Kilopackung Salz. Ich fühle mich nicht wie so ein 500-Watt-Strahler. Aber das Interessante ist, dass es auch genau darum nicht geht. Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir unserer eigenen Idealvorstellung entsprechen. Denn Jesus weiß ganz genau, wir werden das nie schaffen. Niemals, egal wie lange wir leben. Er kennt uns nur zu gut, dass wir es schaffen könnten, diesem Ideal von Christen zu entsprechen, das wir uns selbst angefertigt haben. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn es geht nicht um unser Ideal. Es geht um das Ideal, das Jesus uns von einem Christen sagt. So sollen wir sein. Aber das Ideal eines Christen ist es nicht, alle Gebote einzuhalten, streng, automatisch, mechanisch. Nein, um das geht es überhaupt nicht. Sondern das Ideal eines Christen ist, dass er mit seinen Verfehlungen genau dieser Gebote zu Jesus kommt. Dass wir uns von ihm die Schuld, die wir dadurch auf uns laden, vergeben lassen. Das Ideal ist, dass er bereit ist, sein Leben der guten Führung durch den Geist Gottes anzuvertrauen. Dass er bereit ist, Opfer zu bringen und sein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Dass er bereit ist, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und eben nicht mehr nach den Dingen zu streben, die uns diese Welt als wichtig vorgaukelt. Und wenn das der Fall ist, dann kann Gott uns verändern. Dann kann uns Gott immer mehr zu dem machen, was wir eigentlich schon sind. Salz und Licht. Und ich will uns noch einen Vers vorlesen aus dem Römerbrief, der uns ganz arg helfen kann bei diesem Verständnis von diesem Vers, was Jesus uns sagt. Dort sagt Paulus, Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Luther hat übersetzt, ändert euch durch die Erneuerung eures Geistes. Und wenn man es jetzt ganz streng übersetzt, was dort steht, heißt es, werdet metamorphisiert durch die Erneuerung der Gesinnung. Das hört sich jetzt sehr geschwollen an. Aber zeigt letztendlich ganz genau, um was es geht. Eine Metamorphose ist eine Verwandlung. Und das bekannteste Beispiel für diese Metamorphose ist der Frosch. Kennt man. Ein Frosch wird als Laich oder als Ei im Laich praktisch geboren, kommt zur Welt und entwickelt sich dann weiter. Dann kommt, wir haben das alle Grundschule und so gehabt, dann kommt die Kaulquappe und irgendwann wird da draus mal der Frosch. Dabei ist er aber die ganze Zeit schon Frosch. Auch eine Kaulquappe ist ein Frosch und nicht ein Tiger oder irgendwas anderes. Nein, es ist schon ein Frosch. Natürlich, er hat nicht die Merkmale, die wir jetzt einem Frosch zuordnen würden, aber er ist trotzdem ein Frosch. Und im Laufe der Zeit entwickelt er sich weiter und wird dann immer mehr so ein Frosch, wie wir uns das vorstellen. Er wird immer mehr zu dem, was er schon die ganze Zeit gewesen ist. Und unsere Metamorphose als Christ beginnt damit, dass wir unsere Gesinnung ändern. Dass wir uns also für ein Leben mit Jesus entscheiden. Ganz klassisch Bekehrung, sagt man da halt. Bekehrung ist ja ein schönes Wort. Manchmal ist es auch eher ein Unwort für Leute. Aber das Wort, was dahinter steckt, hat eine ganz tolle Bedeutung. Was heißt denn Bekehrung? Da steckt das Wort Kehren drin. Eigentlich heißt es Umkehr. Auch das Wort, was im Griechischen dort verwandt wird, bedeutet, ich gehe in die eine Richtung und dann kommt die Umkehr, ich drehe mich um und laufe genau in die andere Richtung. Genau das ist es. Als Menschen ohne Gott laufen wir von Gott weg. Wir gehen weg von Gott. Und dann kommt diese Bekehrung, dann verstehen wir in unserem Geist, dass Gott es gut mit uns meint, dass er unser Vater sein möchte, dass er uns unsere Schuld vergeben möchte, dass wir zu ihm kommen sollen. Und dann drehen wir uns um. Und dann laufen wir wieder auf Gott zu. Das heißt Bekehrung im Prinzip. Und das heißt diese Erneuerung des Sinnes. Genau diesen Moment des Umdrehens. Das ist unser Teil, den wir, gut, da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Urteile, entweder wir können es von uns aus oder auch nicht, Luther sagt, es geht nicht, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Wir sagen mal, wir können das. Uns für Jesus wirklich entscheiden, für diese Umkehr, diese Erneuerung des Sinnes. Und dann fängt Gott an, in uns zu wirken. Dann fängt der Geist Gottes in uns an, uns zu verändern. Diese Metamorphose beginnt. Wir sind die ganze Zeit schon Christ, wir sind die ganze Zeit schon Kind Gottes. Aber wir haben vielleicht noch nicht diese Füßchen und Hinten und was weiß ich. Quark machen wir auch noch nicht. Aber das ist ein Prozess und da dürfen wir uns auch wirklich keinen Druck machen und sagen, ich muss jetzt und andere sind doch so und ich wäre doch gern und was weiß ich. Kein Stress. Das macht eh nicht ihr. Das mache auch ich nicht, sondern das macht der Heilige Geist in uns. Und das ist das Schöne, dass eben nach dieser Erneuerung des Sinnes kommt diese Metamorphose. Deswegen auch das Passiv, werdet metamorphisiert. Nicht metamorphisiert euch selber, sondern werdet. Gottes Geist macht es in uns. Dann beginnt Gott uns immer mehr in das zu verwandeln, was wir schon sind. Eben Salz und Licht dieser Welt. Und es ist nichts, was wir aktiv betreiben könnten. Er tut es. Christus in uns tut es. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass ja, wir Salz und Licht dieser Welt sind. Und wenn wir uns selbst betrachten und ehrlich sind, ist dieses Bild viel zu groß für uns, weil wir uns gar nicht danach fühlen. Aber du möchtest uns diese Last und diesen Druck nehmen, dass wir selbst zu dem werden müssen. sondern du sagst uns, dass du uns verändern möchtest. Dass wir die ganze Zeit aber auch das schon sind, aber dass die Welt immer mehr erkennt, wer wir wirklich sind. Salz und Licht, deine Kinder, die in dieser Welt leben, aber doch ihr Bürgerrecht im Himmel haben, die ihren Vater im Himmel haben und ihm nacheifern und zu ihm gehen wollen. Danke, Herr, dass ja dein Geist da wirklich in uns wirkt. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja uns nicht dagegen wehren, sondern dass wir offen sind dafür, dass wir uns von dir wirklich verändern lassen, dass wir uns nicht ja versuchen, davon irgendwie abzuwenden, uns dagegen wehren und ja gucken, dass es nicht passiert, sondern dass wir die Offenheit dafür haben, so zu werden, wie du uns haben möchtest, Herr. Amen.